So, was ich machen möchte, ich rede über Musikindustrie als schlagendes Beispiel dafür, dass die Digitalisierung nicht erst in den 2000er Jahren angefangen hat, sondern deutlich früher. Der Musiksektor, das war ja im Grunde der erste Mediensektor, der es mit der Digitalisierung zu tun bekam, und zwar in Gestalt der Kompaktdisk, der CD, und das bereits in den 1980er Jahren und davon zunächst auch massiv profitiert hat. Seither gibt es in der Musikindustrie, darüber werde ich reden, einen sehr lang anhaltenden, sehr stark technikgetriebenen sozioökonomischen Transformationsprozess der Branche, der im Grunde genommen bis heute anhält. In den folgenden 30 Minuten drei Themen, ich arbeite völlig ohne sowas, in den folgenden Minuten, 30 Minuten drei Themen. Erstens eine kurze historische Rekonstruktion dieses soziotechnischen Transformationsprozesses, die ich zweitens zu vier charakteristischen Eigenheiten verdichten werde. Und dann möchte ich drittens einen etwas genaueren Blick ja nicht auf die analogen Sachen, die der Hannes Uhland gesagt hat, sondern einen genaueren Blick auf Streaming-Plattformen, insbesondere auf Spotify, richten, mit deren Durchsetzung, und das muss man wirklich sagen, die haben sich in den letzten Jahren durchgesetzt, sich qualitativ neuartige Möglichkeiten oder Muster einer, wenn man so will, technisch vermittelten Beobachtung der Konsumentinnen, der Kuratierung von Musik und der Kommodifizierung, also der Inwertsetzung des Produktes, herausschälen. Das sind meine drei Themen, und zum Warmwerden zunächst mal eine kurze historische Rekonstruktion dieses langgestreckten Umbruchs. Ich habe ja gesagt, ich teile die in vier Phasen ein. Ich habe ja gesagt, das geht in den 80er Jahren los, die erste Phase 1983 mit Beginn der CD bis etwa Ende der 90er Jahre. Die ist geprägt durch die Digitalisierung des Tonträgers. Man kann verkürzt gesagt von der Schallplatte zur CD. Das war eine radikale Produktinnovation, die interessanterweise zunächst ohne disruptive Wirkungen auf die Branchenstrukturen geblieben ist und beispielsweise den Mayers eigentlich eher zu einem Machtzuwachs verholfen hat als zu einem Machtverlust. Im Grunde genommen war das für die großen Plattenfirmen damals ein sehr profitabler Ersatz der Schallplatte. Insbesondere dadurch, dass damals die CDs deutlich teurer waren als Schallplatten, und zum anderen dadurch, dass die ganzen Backkataloge einfach nochmal in neuem Format aufgelegt werden konnten. Also es gab sozusagen eine Rallye, es gab sozusagen eine beachtliche Sonderkonjunktur der Branche. Es gab aber eben auch so etwas wie eine trügerische Sicherheit der Branche. Ende der 1980er Jahre lag im Grunde bereits das gesamte Musikrepertoire in digitalem Format vor. Großes Problem war es damals noch nicht, ist es dann aber geworden, allerdings ohne jeglichen Kopierschutz. Solange man nicht brennen oder kopieren konnte, war das kein Problem, aber in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre kam dann eben einiges dazu. Die Digitalisierung des Produktes wurde ergänzt durch die insbesondere durch die Verbreitung von Datenkomprimierungssoftware und das Aufkommen des Internets als neuem Massenkommunikationsmittel und als Idealmedium des massenhaften und zunächst ja oft nicht kommerziellen Teilens von Musik. Das leitete dann die zweite, etwas kürzere Phase des Umbruchs ein. Die geht so seit Ende der 90er Jahre eigentlich nur bis 2003, 2004, und die war geprägt vom Boom kostenloser Musiktauschbörsen im Internet. Napster kennen Sie noch, Gnutella und wie sie alle hießen. Das hat zu einem erheblichen Kontrollverlust der Musikindustrie über ihr Produkt geführt. Die dritte Phase, etwa 2003, man kann sie recht gut sozusagen den Anfang datieren mit dem Launch des Apples, des iTunes Music Store, 2003, ein Jahrzehnt bis 2013, Durchbruch kommerzieller Download-Angebote. Nicht getragen von den etablierten Musikkonzernen, die waren damals über diese Frage völlig zerstritten, sondern von Apple als neuen externen Akteur, den es vorher in der Branche gar nicht gab. Und Apple hat das genutzt, im Grunde genommen, um die Geräte zu verkaufen. das war sozusagen, Musik war ein Vehikel für den iPod-Teaser. Download-Stores waren im Grunde genommen, aber wenn man es im Nachhinein betrachtet, eigentlich nicht viel mehr als eine Erweiterung des alten Vertriebsmodells von Musik, jetzt also sozusagen auf digitaler Basis. So, neben diesen kommerziellen Musikstores in dieser Zeit kam dann auch YouTube auf als legales, kostenlos nutzbares Musikangebot. In dieser Zeit, 2003, 2013, gab es eine enorme Branchenkrise, insbesondere auch für die Majors, also die großen Musikkonzerne, mit scharfen Umsatz- und Erlöseinbrüchen. Typisch war das Downloads. Der Aufschwung von Downloads, den Niedergang der CD, den der damals einsetzte, überhaupt nicht kompensieren konnte, umsatzmäßig. Also die Musikkonzerne, scharfe Umsatz- und Erlöskrise, massiver Einfluss auf die Wertschöpfungskette, dadurch, dass Apple jetzt nun als neuer mächtiger Vertriebsakteur da ins Spiel kam. Allerdings, das wurde damals immer gesagt, die Musikkonzerne sind weg vom Fenster, nichts dergleichen. Als zentrale Musikproduzenten und vor allem als Rechteinhaber sind die Musikkonzerne eigentlich immer im Spiel geblieben und bis heute ja auch nach wie vor im Spiel. Vierte Phase seit 2013, fulminanter Aufschwung des kommerziellen Musikstreamings und damit verbunden ein Wandel vom Kauf zum Zugang zu Musik. Musikstreaming ist mittlerweile das dominierende Konsummuster von Musik und mittlerweile der bedeutendste Umsatzträger der Branche. In 2020, neueste Zahlen, die es gibt, ungefähr 63 in Deutschland, 63% des gesamten Umsatzes der Musikindustrie entfielen auf Streaming-Plattformen. Das, was Hannes Ruhland gesagt hat, Vinyl macht 5,5% ungefähr aus, eine stabile Nische, da hat er recht, aber eben mehr auch nicht. Das, was mittlerweile den wesentlichen Umsatz bringt, sind die Streaming-Angebote. Auch Downloads haben mittlerweile einen Umsatzanteil, der ist geringer als der von Vinyl in Deutschland. Also und die CD liegt bei gut 20%, wenn man das jetzt mal so einsortieren will. So, das sind die Phasen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, was sind die übergreifenden Charakteristika dieses Umbruchs oder die Signaturen dieses Transformationsprozesses? Vier möchte ich kurz nennen. Erstens haben wir es mit einem vornehmlich technikgetriebenen, sozioökonomischen Transformationsprozess zu tun, der geprägt wird durch ein sich in schneller Folge erneuerndes oder erweiterndes Repertoire sehr eingriffstiefer Technologien in die Branche. Es fing mit der Digitalisierung an, das mobile Internet, wichtige Rolle, Datenkomprimierungstechnologien, Peer-to-Peer-Technologien, die Streaming-Plattformen basieren auf Cloud-Computing-Technologien, die sie übrigens alle, die Streaming-Firmen, die laufen alle über Amazon Web Services oder über Google Cloud, das machen die nicht selber. Machine Learning und vor allem algorithmische Selektions- und Steuerungstechniken. Diese technischen Innovationen, die haben im Grunde genommen, wenn man das sich in den letzten Jahrzehnten anschaut, eigentlich alle wesentlichen Grundpfeiler des Sektors erfasst. Die Produktionsbedingungen, das Produkt selbst, die darauf aufsetzenden Märkte, Geschäftsmodelle, die Akteurkonstellationen haben sich verändert, die rechtlichen oder institutionellen Rahmenbedingungen und eben auch sehr stark das individuelle Zugangs- und Konsumverhalten zu Musik. Das, was Hannes Ruhland da geschildert hat, ist ja eher so ein romantisierender Blick, der, er hat es auch gesagt, der im Wesentlichen auf sozusagen die, eine spezifische Hardcore-Gruppe an Musikhörern zielt, aber nicht sozusagen auf das breite Musikpublikum. Typisch für diesen Umbruch ist zweitens, dass er sich nicht in kurzer Frist vollzieht, sozusagen mit einem Knall und einem sozusagen Break, sondern sich darstellt als eine langgestreckte Transformationsperiode, die im Grunde genommen Ende der 1990er Jahre beginnt und deren Ende gut 20 Jahre später eigentlich immer noch nicht absehbar ist. Das ist in der innovationsökonomischen Forschung schon recht früh, also jetzt nicht an diesem Beispiel, an anderen Beispielen, solche Perioden sind als Periods of Mismatch bezeichnet worden, also als Perioden eines Umbruchs, wo die Akteure selbst nicht genau wissen, wo der hingeht, und wo man merkt, etablierte Geschäftsmodelle brechen ein, aber das Neue schält sich erst langsam heraus und dann anfangen zu suchen nach geeigneten Reaktionsstrategien auf diese technischen Veränderungen. Ich selbst habe das als graduelle Transformation bezeichnet. Graduell heißt in dem Zusammenhang, solche Umbrüche vollziehen sich schrittweise in mehreren Phasen, wie ich das geschildert habe, und erstrecken sich über einen längeren Zeitraum. Und Transformation heißt in diesem Zusammenhang, ja, im Ergebnis, als Kumulation all dieser Transformationsschritte, haben wir es mit einer substanziellen Neuausrichtung eines solchen Sektors zu tun, seiner institutionellen Grundlagen, seiner Akteurkonstellation und dergleichen mehr. Dritte typische Eigenheit, das ist, dass die wesentlichen transformativen Impulse in diesem Umbruch jeweils durch neue Akteure angestoßen worden sind. Also nicht durch die etablierten Akteure im Kern sozusagen des Feldes oder des Sektors, sondern durch neue Akteure, die in der Branche bis dahin eigentlich keine oder nur eine marginale Rolle gespielt haben. Das waren zu Anfang die Betreiber subversiver Musiktauschbörsen oder die ganzen File-Sharer, die sozusagen anfingen, Musik über das Internet zu teilen. Das war dann später Apples mit seinem iTunes Store, ein Unternehmen, das aus der quasi Computerbranche kam und in die Unterhaltungselektronik reinging und Musik als Vehikel genommen hat. So, und das ist auch zum Schluss jetzt so gewesen. Die Streaming-Angebote sind im Wesentlichen vorangetrieben worden durch solche Newcomer wie Spotify und eben nicht durch die etablierten Akteure aus dem Kern der Branche, also die klassischen Handelsunternehmen oder die großen Musikkonzerne. Das ist nicht untypisch für solche Umbrüche und ist sozusagen in der Literatur auch vor den Umbrüchen in der Musikindustrie schon entsprechend betont worden. Vierte Signatur, und da komme ich jetzt etwas eingehender drauf zu sprechen, das ist der Wandel vom Kauf und also auch vom Besitz, der hier gerade sozusagen ja hoch gelobt worden ist, zum unbegrenzten Zugang zu Musik, der sich mit dem Aufkommen von Musiktauschbörsen Ende der 1990er Jahre bereits angedeutet hatte und seit einigen Jahren im Aufschwung des Musikstreamings als kommerzielles Angebot sich sozusagen jetzt konkretisiert. Das, was da passiert, das ist, als es die Musiktauschbörsen gab, das ist schon früh in der Vision der sogenannten Celestial Jukebox, der himmlischen Jukebox, hat sich das niedergeschlagen. Also der sozusagen in der Tat ja himmlischen Verführung zum unbegrenzten, zu jeder Zeit, an jedem Ort möglichen Zugriff auf das gesamte Musikrepertoire. Dieser Zugriff ist nun allerdings in Zeiten kommerzieller Streaming-Angebote an einige Voraussetzungen gebunden. Er ist jetzt nicht mehr anonym und dezentral und nicht kommerziell möglich, sondern nur um den Preis des bezahlten Eintritts, der lückenlosen Beobachtung der Nutzerinnen und Nutzer, der gezielten Kuratierung ihrer Hörgewohnheiten und der systematischen Inwertsetzung oder Kommodifizierung des Nutzerverhaltens zu haben. Ich möchte das kurz erläutern und da einige Beispiele, oder das am Beispiel von Spotify im Wesentlichen illustrieren. Ausgangspunkt und Grundlage des Geschäfts von Streamingdiensten ist im Grunde die lückenlose und immer präziser werdende Beobachtung, Auswertung und auch Prädiktion, also Vorhersage des individuellen Nutzungsverhaltens, die durch die enormen Fortschritte digitaler Überwachungstechnologien in den 2010er Jahren möglich geworden ist. Was wird da alles automatisiert erfasst? Ich nenne nur so ein paar Beispiele. Die Suche nach Künstlerinnen oder Musikstücken. Das Abspielen, das Abbrechen oder das Überspringen von Songs inklusive genauer Sekundengenauer Zeitangaben. Es wird sozusagen erfasst das Erstellen von individuellen Playlists, das Hinzufügen oder das Löschen von Titeln. Und es wird erfasst, an welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten die Nutzer der Plattform denn welche Musik hören. Das heißt, klassische Zuschreibungen des Musikgeschmacks, die wir in der Vergangenheit hatten, entlang relativ grober Kategorien wie Alter, Geschlecht, Klasse oder Ethnie, lassen sich nun erheblich verfeinern. Und zwar zu Hörprofilen und Hörpräferenzen individueller Nutzer zu bestimmten Tageszeiten und zu bestimmten Orten. Machen andere Plattformen natürlich auch. Aber es gibt einen interessanten Unterschied etwa zu Netflix, der Musikplattformen auszeichnet. Bei Netflix, also Filmplattform, da sind sie eigentlich nicht den ganzen Tag. Da sind sie, wenn sie abends einen Film gucken wollen und suchen den dann aus. Auf Spotify sind die Kids den gesamten Tag und die gesamte Nacht. Das heißt, was da erfasst werden kann, sind doch sehr sozusagen ausdifferenzierte Profile, nicht darüber, was die Hörerinnen so generell hören, sondern was sie zu bestimmten Tageszeiten in welchen Settings hören. Also sozusagen ein sehr präziser Einblick in das, was am Tag getan wird. Diese Beobachtungsmöglichkeiten sind nun wiederum Grundlage für neue Möglichkeiten der Kuratierung von Musik, die ihren Ausdruck vor allem finden in der Zusammenstellung von Playlists und in Hörempfehlungen, mit denen, das ist das Interessante an sozusagen der Weiterentwicklung der Celestial Jukebox, mit denen das überwältigende Angebot an Musiktiteln vorstrukturiert, auf persönliche Präferenzen zugeschnitten und dann beim kostenfreien Zugang mit Werbung unterlegt wird. Das ist grundlegend neu, ja nicht Kuratierung von Musik. Das haben wir in der Radiozeit gehabt, also Auswahl, Entscheidungen von DJs, Förderung genrespezifischer Musikformate, das Abspielen von ausgewählten Playlists, das gab es da auch. Und wir haben das auch bei Musikmagazinen gehabt, also die Genres definiert haben, die Musikgeschmack natürlich beeinflusst haben und spezifische Communities bedient haben. Auf Streaming-Plattformen wie Spotify werden nun diese Kuratierungsaktivitäten mit neuen technischen Mitteln erheblich erweitert und wesentlich punktgenauer auf individuelle Hörprofile zugeschnitten. Das heißt, die Celestial Jukebox wird hier zurechtgeschnitten auf wenige stark nachgefragte One-to-Many-Playlists. Das ist bei Spotify, sind das solche Playlists wie Today's Top Hits oder Rap Caviar oder Viva Latino oder New Music Friday. Sie werden zurechtgeschnitten auf ein echt boomender Bereich, stimmungsorientierte Zusammenstellungen für das Aufwachen, die Arbeit, das Liebesleben, die Party, das Abchillen am Abend, was es sonst noch gibt. Und sie werden zurechtgeschnitten auf personalisierte Musikempfehlungen auf der Basis der Datenspuren, die die Nutzer auf der Plattform hinterlassen. Man wird da ja auch aufgefordert. Wenn Sie noch mehr bei uns sind, dann können wir Ihnen noch bessere persönlich zugeschnittene Playlists sozusagen anbieten. Das Ganze nennt man übrigens Curational Turn. Spotify ist zunächst mal ja eigentlich als Suchmaschine gestartet. Also man musste wissen, was man hören will, um das dann suchen zu können. Das hat nur leidlich funktioniert. 2013 gab es den Curational Turn und der hat dazu geführt, das kann man mittlerweile empirisch sehr gut sehen, es gibt erstens eine extreme Konzentration auf wenige Angebote. Also die Celestial Jukebox ist alles, was die Plattenfirmen zu haben. Eine extreme Konzentration auf wenige Angebote. Das ist das sowas wie Today's Top Hits, Top 50 Global, Rap Caviar und so weiter und so fort. Und ein very, very long tail an Playlists, die kein anderer hört. Ja, also eine enorme Konzentration. Zweitens, bei Spotify, die besonders nachgefragten Playlists werden von Spotify selbst erstellt, also nicht von anderen. Dann mit großem Abstand folgen dann die Musikkonzerne, die haben eigene Tochterfirmen, die sozusagen labeleigene Playlists erstellen. Das dritte Bemerkenswerte ist, die großen Playlists werden nicht algorithmisch erstellt, sondern nach wie vor überwiegend manuell. Das heißt, Nutzerdaten werden zwar verwertet, aber es gibt immer noch so etwas wie den, wenn man so will, DJ bei Spotify, der daraus die Playlist zurechtstellt. Und der vierte Aspekt ist das Hörverhalten der Nutzer. Das wird dadurch natürlich massiv geprägt und es ist völlig klar, Hannes Buhlein hat es übrigens in einem Nebensatz gesagt, wenn wir in so eine dieser kuratierten Playlists reinkommen, dann machen wir Meta im Verkauf. Und das lässt sich empirisch auch sehr gut nachweisen, wenn man beispielsweise bei New Friday Today ist, dann schafft das gleich eine große Zahl an zusätzlichen Streams. Also die Paradoxie, wie gesagt, ist offenkundig, alle Musik ist nun tatsächlich jederzeit an jedem Ort verfügbar und zugleich wird durch automatisierte Empfehlungen und kuratierte Playlists wird sozusagen dieses Füllhorn dann wieder vorstrukturiert und auf kontextsensitive Hörerlebnisse für jeden Anlass zugeschnitten. Und man muss natürlich auch sagen, der Großteil der flüchtigen Alltagshörer möchte diese Komplexitätsreduktion noch so. So, mein dritter Punkt. Mit der Entwicklung zum Streaming haben sich die Erlösstrukturen des Musikgeschäfts signifikant verändert. Der Kauf einzelner Musiktitel oder Alben, der im Grunde auch noch für die Downloadperiode typisch war, hat sich zu Abonnements, die den Zugang zum Gesamtrepertoire ermöglichen und entsprechenden Lizenzeinnehmen der Musikunternehmen verschoben. Und was man sagen kann, ist, das ist durchaus erfolgreich. Also wir sehen in den letzten Jahren, und das ist auf den Boom des Streamings zurückzuführen, wir sehen in den letzten Jahren sozusagen einen Aufschwung der Umsatzentwicklung der Musikindustrie. Das geht jetzt so langsam in die Bereiche, in die Umsatzzahlen von Anfang der 2000er Jahre wieder rein. Für mich wesentlich interessanter als diese offenkundigen Verschiebungen in den Erlösstrukturen der Branche ist allerdings, dass sich mit dem Streaming neue Möglichkeiten der Kommodifizierung von Musik herausstellen, also der Inwertsetzung von Musik. Und das betrifft sowohl Veränderungen der Warenform des Produkts selbst, als auch die ökonomische Inwertsetzung des musikhörenden Publikums. Was hat sich am Produkt geändert? Naja, während sich der klassische Handel und im Grunde eigentlich auch die Downloadhändler der 2000er Jahre, während die Musik noch als fertiges Produkt bewarben und verkauften, wird die Warenform von Musik durch Streamingdienste wie Spotify noch einmal signifikant verändert, bevor sie in den Konsum geht. Also diese Dienste liefern, wenn man so will, nicht einfach Musik aus, sondern sie rekombinieren und bündeln das, was ihnen von den Musikfirmen als Material bereitgestellt wird, in Gestalt der kuratierten Playlists. Und zwar zu Hörpaketen, die auf die spezifischen Lebenswelten ihrer individuellen Hörerinnen zugeschnitten sind. Das dominierende Format, in dem die wahre Musik nun angeboten wird, ist nicht mehr der Musiktitel, der für sich steht, sondern, wenn man so will, der arrangierte Soundtrack für jede Gelegenheit oder für jede Stimmung. Das heißt, Streaming-Plattformen sind nicht mehr lediglich Händler oder Intermediäre, die die Distribution eines fertigen Produkts organisieren, sondern im Grunde verarbeitendes Gewerbe. Sie leisten produktive und wertschöpfende Arbeit, durch die sie den wahren Charakter von Musik aktiv und substanziell verändern. Wie machen sie das? Wie verändern sie das Produkt? Naja, die Plattformunternehmen, die Streamingunternehmen, die greifen dazu auf zwei wesentliche Rohmaterialien, die sie verarbeiten, zurück. Das eine Rohmaterial, mit dem Sie arbeiten, das ist das, was Ihnen die Musikfirmen an Angebot bereitstellen, also deren Musikkataloge. Das reicht allerdings nicht aus, um das Produkt zu veredeln. Das andere Rohmaterial, das für Ihre produktive Arbeit unverzichtbar ist, ist das, was Ihnen die Nutzerinnen mit ihren Aktivitäten und Lebensäußerungen auf der Plattform an verwertbaren Datenspuren quasi im Vorbeigehen liefern. Das heißt, die produktive Arbeit, die in den Streaming-Unternehmen und nicht nur dort erfolgt, das ist dann die technisch aufwendige und voraussetzungsvolle Auswertung und Aggregierung dieser Nutzerdaten. Das ist ja zunächst mal einfach nur ein Datensatz, mit dem man nichts anfangen kann. Das ist aber die Grundlage, auf der Sie dann das musikalische Material, das Ihnen zur Verfügung steht, überhaupt erst auf individuelle Bedürfnisse zuschneiden können. Diese Streaming-Plattformen stehen damit exemplarisch für die mittlerweile allgegenwärtige Tendenz zu einer umfassenden Inwertsetzung oder Kommodifizierung individuellen Verhaltens. Das gibt es ja auf Facebook und so weiter auch. Shoshana Zuboff hat das sozusagen als, wenn man so will, als Kernelement des Surveillance Capitalism beschrieben, und Günter Voss hat das im Anschluss als neue kapitalistische Landnahme konkretisiert. Als, wie er schreibt, Expansion profitbasierter Wirtschaftsweisen durch Zugriff auf nicht oder nicht vollständig kapitalistisch zugerichtete Bereiche, die nun auch das alltägliche Leben in all seinen Facetten erfasst hat. Die Nutzerinnen leisten mit all ihren Aktivitäten auf den Plattformen damit mit all ihren Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag dazu. Allerdings nicht, wie oft betont wird, in Form unbezahlter Arbeit oder als verarbeitende Vorproduzenten, wie Günter Voss das beschrieben hat, sondern es ist eigentlich viel trivialer, durch die oft sehr bereitwillige Offenlegung ihres Freizeitverhaltens, das erst durch die Verarbeitungsleistungen der Unternehmen ökonomischen Wert erhält und dann in kommerziell handhabbare Form annimmt. So, zum Schluss. Eine weitere vermeintliche Paradoxie, die sich meines Erachtens allerdings mit den Streaming-Angeboten ganz trefflich zugunsten der Musikindustrie, und da meine ich zugunsten der großen Musikkonzerne, aufgelöst hat. Nämlich das Verhältnis von Entgrenzung auf der einen Seite und Kontrolle auf der anderen Seite. Das, was wir mit der Vorstellung sozusagen einer nicht kommerziellen, eines entgrenzten und offenen Hörerlebnisses hatten, was sich zunächst in den Peer-to-Peer-Netzwerken niederschlug und was sich in der frühen Vision der Celestial Jukebox niederschlug oder zum Ausdruck kam, das unbegrenzte Hörerlebnis, unkontrolliert, dezentral, anonym, das ist ja sozusagen eine enorme Entgrenzungsvision gewesen. Das ist durch die Streaming-Plattform in mehrererlei Hinsicht wieder eingegrenzt und eingefangen worden. Drei Sachen dazu. Das aufbereitete Produkt wird auf kommerziellen Streaming-Plattformen nur noch gegen Bezahlung oder gegen zu ertragende Werbung ausgeliehen und verbleibt ebenso im Besitz des Unternehmens wie all die Datenspuren und mehr oder minder kreativen Eigenleistungen, die die Abonnentin des jeweiligen Dienstes dort abliefern, also beispielsweise auch die Playlists, die sie da machen. Die Musikmärkte, zweiter Punkt, lassen sich auf der Grundlage all der Beobachtungsdaten, die die Plattformen und die Unternehmen sammeln und auswerten, wesentlich genauer als früher analysieren und auf dieser Basis wesentlich gezielter beeinflussen und kuratieren. Naja, und die Musikhörerinnen selbst, das sind nun keine abstrakte und nur in grober Annäherung fassbare kollektive Bezugsgrößen des Musikgeschäfts mehr, sondern die werden als Individuen mit distinkten Persönlichkeitsmerkmalen greifbar, deren Präferenzen, deren Leidenschaften und deren soziale Aktivitäten sich immer präziser ausleuchten lassen und immer zielgenauer in den Produktions- und Verwertungsprozess von Musik einspielen. Das heißt, Schlusspunkt, den Kontrollverlust, der für die Musikindustrie vor allem in der Phase der anonymen und entgrenzten File-Sharing-Aktivitäten gravierende Ausmaße angenommen hatte. Den Kontrollverlust haben die kommerziellen Streaming-Plattformen im Grunde ja mit ihren Beobachtungs-, mit ihren Kuratierungs-, mit ihren Kommodifizierungsleistungen mittlerweile wieder mehr als ausgeglichen. Also Fazit, ich würde sagen, die Musikindustrie, und damit meine ich im Wesentlichen wieder die Majors, die großen Musikkonzerne, die Musikindustrie befindet sich damit im Grunde wieder in einer für sie doch recht komfortablen Situation. So, 30 Minuten sind um. Herzlichen Dank, das war's fürs Erste. Applaus